Einen wunderschönen. Schön, euch zu sehen. Große Ehre für mich, hier zu sprechen. Freue mich sehr. Und wir sind immer noch in unserer wunderbaren Bibelprojekt-Serie. Wer von euch ist in einer Bibelprojekt-Kleingruppe? Genau, wusste ich schon vorher. Tragt euch nächstes Mal ein. Nächstes Jahr rocken wir das richtig. Ich habe eine Bibelprojekt-Kleingruppe eröffnet. Und es ist so ein Segen. Ich bin ganz anders Teil dieses Bibelprojektes und es macht super viel Spaß, mit anderen Geschwistern diese Bibelstellen durchzustudieren. Ich darf heute ein wunderbares Thema bringen, nämlich das Thema großzügig. Genau. Großzügig ist ein Herzensthema von mir, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Und vielleicht hast du in deinem Leben schon so Momente der Großzügigkeit erlebt. Also, ich durfte schon sehr, sehr viel Großzügigkeit erleben in meiner Familie, in meiner Gemeinde hier, auch im Job auf jeden Fall, in der Berufswelt. Und es gibt so Momente, an die erinnert man sich noch später zurück, wo man so das Gefühl hat, oh krass, irgendwie da hat mir jemand wirklich geholfen. Oder da hat mir jemand wirklich zugehört. Da hat mich jemand getröstet oder da hat mir jemand auch finanziell tatsächlich echt weitergeholfen in einer schwierigen Zeit. Und ich will euch heute mal eine Geschichte mit reinnehmen. So. Machen wir einmal so. Und zwar geht es heute um dieses rote Telefon. Ja? Ich möchte euch reinnehmen in meinen alten Job. Ich durfte 8 Jahre lang für eine international tätige christliche NGO arbeiten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie das, was ich jetzt tue, war das für mich eine echte Herzensangelegenheit. Und meine Aufgabe war es, die Menschen, die die Projekte gut finden, auch vielleicht ein bisschen mehr Geld spenden wollen, zu betreuen, zu besuchen, ja auch zu gewinnen, zu begeistern. Und so hatte ich sehr, sehr viel Zeit am Telefon. Ja? Und ich saß in meinem kleinen Kabuff-Büro. Ist ein echter Fortschritt jetzt, muss man sagen. Und habe ganz viel telefoniert. Und so war es eines Tages, dass ich mir mal wieder irgendeine Firma angeschaut hatte. Die hat was gespendet und das war nett, das war gut. Und ich habe mir das so angeschaut. Familienunternehmen irgendwie in Süddeutschland und ich kannte die gar nicht. Und habe ich angerufen. Warum rufe ich da an? Einfach, um Danke zu sagen. Ne? So eine Dankeskultur ist total wertvoll, macht was. Und ich rede mit dem Kerl so, sitze also hier an meinem roten Telefon und ja, so ungefähr. Und so nach 3 Minuten sagt er, ich gebe euch 10.000 Euro. Und für diese Aktion, die finde ich gut. Da bin ich eh schon dabei, ich mache da mal so mit und so. Und ich gebe dir 10.000 Euro dafür. Also nicht mir, sondern dem Werk. Und es ist nicht so, dass das mir nie passiert ist in dem Job. Das war ab und zu mal der Fall. Aber in dem Tempo und in dieser Dynamik habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Ja? Und ich war so, danke, super, bin bewegt. Und genau, wie machen wir jetzt weiter? Ja, alles easy, alles peasy und tschüss und so. Und dann hat er einfach seine 10.000 Euro überwiesen. Das Geld ist angekommen. Und sobald Geld angekommen ist, macht man wieder was? Man ruft an, genau. Das rote Telefon, ja. Und an diesem roten Telefon haben wir weitergeredet. Und aus diesem Telefonat ist ein nächster Moment der Großzügigkeit entstanden. Und zwar hat der Typ sich entschieden, seine Stimme dieser Aktion, die wir gemacht haben, zu schenken. Also habe ich öfter mal mit ihm irgendwelche Events gemacht, wo er sich nach vorne gestellt hat und Leuten erzählt hat, warum er das gut findet. Der Grund war eigentlich immer nur Jesus. Und auch andere christliche, so wenig christliche Unternehmer in seinem Umkreis begeistert hat, damit einzusteigen. Und sowas kann man sich nicht kaufen, ja? Sowas passiert einfach, wenn jemand wirklich das will. Ich habe ihn darum nicht gebeten. Das war seine Idee. Und dann ist das nächste Telefonat passiert. Und wir haben gesagt, hey, wir quatschen mal. Also bin ich in Süden gefahren, habe mich mit ihm getroffen und er hat sein Herz geöffnet. Und ich habe mein Herz geöffnet. Und das war so der nächste Moment der Großzügigkeit, diesmal eher auf persönliche Weise. Er hat seine Familie, ich habe meine Familie, er hat seine Anliegen, ich habe meine Anliegen, er hat seine Lebensumstände, ich habe meine Lebensumstände, seine Zukunftsgedanken, ich habe meine Zukunftsgedanken. Das kennst du, wenn du jemanden Neuen kennenlernst. Und aus dieser Spende ist eine Partnerschaft entstanden. Und aus dieser Partnerschaft ist eine Freundschaft entstanden. Und diese Person, ich danke dir, diese Person ist ein Freund. Und ich bemühe mich, ihn einmal im Jahr zu sehen, einmal im Jahr wirklich auch, ihn zu besuchen, seine Familie zu besuchen. Der hat 3 Kinder und eine tolle Frau. Und wir sind einfach eng verbunden. Wir haben eine offene Kommunikation und einfach regelmäßigen Kontakt. Jeder Schritt, jeder rote Telefonmoment war eine Aussaat in mein Herz, auch in sein Herz, die Wirkung hatte. Impact, Ermutigung, Glaube, Wachstum und am Ende auch eine Projektgründung. Ohne diese Person würde es Lebenswert auf gar keinen Fall geben. Das ist so und das bewegt mich wirklich. Und was zeigt mir diese Geschichte? Bei Großzügigkeit gibt es keine Verlierer. Es gibt immer nur Gewinner. Denk einfach darüber nach. Warum? Weil wir durch Großzügigkeit das Wesen Gottes spiegeln. Vielleicht sind es bei dir nicht 10.000 Euro, darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht um Beträge, es geht nicht um Summen, sondern es geht um Ressourcen. Um die Ressourcen, die Gott dir anvertraut hat. Wenn wir großzügig leben, dann spiegeln wir das Wesen Gottes. In Jeremia 31, Vers 3, ich mag den Vers, kennst du vielleicht auch. Ich habe dich je und je geliebt, sagt Gott zu dir. Da dürfen wir schon mal so ein bisschen so den Spirit einatmen, wie Gott über dich denkt. Du bist gewollt. Du bist großzügig kreiert. Jedes Detail an dir ist perfekt erdacht und wundervoll gemacht. Und du bist die Sehnsucht von Gottes Großzügigkeit. Er hat einen Drive, er hat einen Antrieb, er hat eine Sehnsucht, dir Gutes zu tun. Ja? Weil ich kenne so diesen Song, Vater des Lichts. Bei ihm gibt es keinen Wechsel, bei ihm gibt es keine Finsternis. Bei ihm, sagt das Wort, ist die Finsternis wie Licht. Und er möchte in dir ein kleines Feuer heute anzünden. Hast du Bock drauf? Warum passt Großzügigkeit zum fokussierten Leben? Also diese Bibelprojektserie hat eine Überschrift, Fokus. Das haben wir noch gar nicht so erwähnt. Und ich mag das Wort Fokus total gerne. Ich habe da auch so eine Predigtfolie Nummer 1, dürft ihr gerne anzeigen. Was mitgebracht euch? Ziemlich hemdsärmlich, das war ich, tut mir leid. Also Großzügigkeit, da ist was Großes drin. Und da ist Zug dran. Ja? Großzügigkeit. Groß nicht für dich, sondern ich glaube groß zur Ehre Gottes. Ihn groß zu machen. Mit ihn zu preisen, ihn zu ehren, ihn zu spiegeln, ihm Raum zu geben. Und Zügigkeit, da ist Tempo, da ist Richtung. Und ich glaube, dass Großzügigkeit hilft, ein fokussiertes Leben zu führen, weil du das Prinzip Gießkanne beendest. Und weil du dein Herz brechen lässt für das, was Gottes Herz bricht. Und das ist bei dir vielleicht was anderes als bei mir. Und das ist total okay. Das ist super. Gott will durch dich Wirkung haben. Kleine spontane Geschichte, das leiste ich mir. Gestern kam mein großer Sohn auf mich zu, herzzerreißend, und kam zu mir und sagt, Papa, ich möchte was spenden. Ja, er kennt es nicht anders, er lebt so. Und dann sage ich, okay, krass, wofür denn? An Lebenswert möchte er spenden, hat er gesagt. Dann meinte ich, okay, und wie viel? So und so. Und dann habe ich gefragt, das ist nämlich wichtig, deshalb passt es dazu, warum willst du denn dafür spenden? Was willst du, was wir mit dem Geld machen? Und dann hat er mir etwas gesagt, dann habe ich gemerkt, er will nett sein zu mir, aber Lebenswert ist nicht das, was er meint. Und dann hat er es geschafft, es auszudrücken, er möchte gerne für Kinder was geben, die nichts zu essen haben. So, das war das, was er wirklich meinte. Dann hat mir noch mal ein bisschen an der Summe gedreht, dass er nicht sein ganzes Taschengeld, aber das darfst du auch machen. Ja. Und dann hat er natürlich mir gesagt, was ich dazu gebe. Und in dem Sinne Ihr kennt ein paar Adressen, haben wir uns entschieden, eine gute Adresse zu spenden, wo Jesus bekannt gemacht wird und Kinder was zu essen kriegen. Ja, das bedeutet das Ende vom Prinzip Gießkanne und Fokus. Fokus für das, wo dein Herz sagt, ja. Ja, wo der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und wo du spürst, oh, das bewegt mich. So war es auch bei Paulus. Kommen wir mal zum Text, der vorbereitet ist. Wir lesen heute 2. Korinther 8 und 9. Ich habe mich schon sehr viel in meinem Leben mit diesen beiden Kapiteln beschenkt, weil wenn du dein Leben lang um die Häuser ziehst und Geld sammelst für irgendwelche guten Dinge, dann fragst du dich irgendwann, ist das biblisch? Genau. Sollte ich den Job wechseln oder können wir so weitermachen? Und da haben mir diese Kapitel sehr geholfen. Ein, zwei Eckdaten, bevor wir in den Text gehen. Es geht hier um eine Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Und wenn wir was sammeln, geht es darum, ob die Sache, für die wir sammeln, ob die unterstützungswürdig ist, ob das gut ist. Und Jerusalem hat in verschiedener Weise damals wirklich eine große Unterstützungswürdigkeit gehabt. Erstmal war es so der Kern der Christenheit, die Urgemeinde, eine besondere Bedeutung. Es gibt Dinge, die haben für dich einfach eine besondere Bedeutung. Aus und Ende. Und es hat der Heilige Geist in dich hineingelegt und dann darfst du es fließen lassen. Dann lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, aber auch in Apostelgeschichte 11, dass zu der Zeit auch eine Hungersnot einfach im Land war und viele Menschen gelitten haben. Also auch materiell einfach Not da war. Und wiederum lesen wir auch in der Apostelgeschichte, dass sich die Gemeinde in Jerusalem selber auch in ihrer Not wiederum um die noch Bedürftigeren gekümmert hat, um die Witwen und Waisen. Wir haben hier also so eine Konstellation, die absolut ein Potenzial hat für Segen, sage ich mal. Das hat Paulus erkannt und er kommt gerade so von der mazedonischen Gemeinde und die war stand nicht so gut da, materiell. Wir lesen, dass sie wirklich ärmlich gelebt haben und dass in dieser Armut ein Überfluss an Segen entstanden ist, weil sie ihr Herz haben zerbrechen lassen für ihre Geschwister. Und Paulus hat dort also wohl eine sehr, sehr tolle Sammlung irgendwie empfangen und schwebt auf irgendeiner Fundraising-Welle, ja, und jetzt geht er zum nächsten und denkt sich so, okay, jetzt kommen die Korinther. Die Korinther waren wohl ungefähr so situiert wie du und ich, nämlich deutlich besser. Und genau, jetzt gucken wir mal, was wir bei denen so sammeln. Und ich finde den Text absolut spannend. Wir lesen heute zwei kleine Abschnitte. Wir könnten 8 Jahre lang über diese beiden Kapitel reden, das machen wir aber nicht. Ich habe euch einfach Aspekte mitgebracht, okay? 2. Korinther 8, 7 bis 9. Da schreibt Paulus, aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Dieser letzte Satz ist absolut ein Schlüssel für uns. Jesus hat den Himmel verlassen, die Herrlichkeit, ja, den Reichtum, von dem Gudi heute auch schon gesprochen hat, und ist arm geworden für dich, damit du reich würdest. In dem Text steht einiges dran. Ich habe hier euch eine Box mitgebracht. Ja, sorry, das ist die Box, die ich da hatte. Ich habe hier einfach vorne so ein paar Samen draufgeklebt. Ich hoffe, es ist okay für dich. Das ist eine Aussaatbox. Das ist deine Herzensbox. Okay? Meine Herzensbox. Und Paulus schreibt dir hier etwas zu. Und zwar, dass Folgendes in dieser Box drin sei. Zum Beispiel Glaube. Glaube ist dort drin. Gelebte Nachfolge mit ganz konkreten Entscheidungen. Ja, Glaubensentscheidungen. Wort. Du bist reich im Wort, schreibt er. In der Bibel Ermutigung, aber auch Ermahnung. In der Erkenntnis, also in Weisheit, in Eindrücken, Erbauung und Zuspruch. Aber wir lesen auch von Eifer oder Fleiß. Also Zeit, ne? Mitarbeit, Sommerfest, WBA. Also eine Hands-on-Mentalität. Ja, dass man sagt, hey, ich bin unterwegs für Jesus. Ich lasse nicht nach. Und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du zu Jesus gehörst, dann sagt Paulus, dann ist das alles deins. Das ist alles hier drin. Und jetzt kommt sozusagen das Salz. Er sagt, das alles wird deutlich durch eine Haltung der Liebe. Und jetzt geht er zu den Korinthern und sagt, eure Liebe wird jetzt durch diese Sammlung erprobt. Autsch. Genau. Und also kein Druck, ne? Auch für dich nicht. Also Punkt 1, das ist eine ganze Menge, was in diese Box reinpasst. Haben wir gerade, das ist einiges. Weiß nicht, wie es hier reinpassen soll. Oder hier. Und Punkt 2, Paulus hat eine starke Sprache. Also er sagt, es ist ein Test. Und du darfst zeigen, was in dir steckt. Und das macht mit mir erstmal was, was sich schwierig anfühlt. Ja? Vielleicht kennst du das auch. Ich fühle mich so bedrängt oder habe eine innere Enge. Und habe euch hier auch so einen kleinen Garten mitgebracht. Keine Sorge, das ist nicht echt. Mein Rasen. Ja? Hab auch einen Rasen zu Hause, aber ich habe keinen grünen Daumen. Das, was hier drin ist, muss da rein. Ja? Das ist mein Land, das ist meine Aussaat. Okay, die Aufforderung war klar. Ich habe aber verschiedene Fragen an Gott. Erstens, ist hier genug drin? Also wenn ich jetzt hier was raushole und da rein tue, habe ich da noch genug? Zweitens, ist das mein Land? Ist vielleicht das Land oder das Land viel besser? Die anderen stehen besser da, da wachsen auch schon ein paar Blumen und so. Hier nette Bezäunung, mir automatisiert das irgendwas. Ich habe hier nur so ein bisschen Gras. Gefällt mir gar nicht so gut, ich würde gerne umziehen. Ja? Oder bin ich überhaupt jemand, der aussäen sollte? Vielleicht sollte ich eigentlich gerade woanders sein. Vielleicht kennst du das. Und die Frage der Fragen, wie kriege ich diese Box auf? Die ist nämlich zu. Also, ich bin ein wenig aufgeschmissen. Ich hoffe, du bist bei mir. Und wir gucken mal, was Paulus dazu sagt. Wir springen jetzt ein bisschen in 2. Korinther 9, 6 bis 12. Ein wenig länger, entspann dich, du kennst den Text. Viele von euch. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer im Segen sät, der wird im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem aller Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge auch die Saat darreichen und mehren die Früchte eurer Gerechtigkeit, wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet zu einer Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Grammatik. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, also der Geschwister, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott. Also, diesen Text, wer kärglich sät, wird kärglich ernten, oder einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, den hast du vielleicht schon ab und zu mal gehört, auch in diesem Haus. Und ich gebe zu, ich fand es immer nicht so witzig. Ja? Also, sitze dann da irgendwo, so wie jetzt, und denke mir so, ja, was willst du jetzt? Sag mir dann, dass du meine Kohle willst. So, sag mir, wie es ist. Einer muss den Spaß bezahlen. Okay, wer den Gedanken nicht kennt, hebt gerne. Und dann soll ich dabei auch noch lächeln. Ja, also, gib mir deine Kohle und lächeln. Ja, sowas kenne ich nur von den Tieren, von den Ständen. Ja. Aus einer fröhlichen, dankbaren Herzenshaltung. Und wisst ihr, im Laufe meines Lebens habe ich gemerkt, dass wenn ich so ticke, wenn ich so reagiere, es hängt auch immer davon ab, glaube ich, wie man das sagt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Deshalb bin ich auch jetzt hier so ehrlich. Aber es ist immer eine Wechselwirkung. Wenn es mich piekst, wenn es mich einengt, dann bin ich schon in der falschen Richtung unterwegs. Dann habe ich den Text nicht wirklich gelesen. Wir lesen in Vers 8, das ist für mich ein Schlüsselvers, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Aus Gottes Hand, aus seiner Saat, aus seiner Frucht, aus seiner Versorgung und nicht aus deinem eigenen Bemühen darfst du geben. Gott ist mächtig, du bist nicht mächtig. Also nicht im Verhältnis zu Gott. Und das Krasse ist, was hier am Ende auch deutlich wird, wir lesen von den, dass die ganze Sammlung überreich wird durch die vielen Dankgebete zu Gott im Vers 12, dass Geben ist wie ein Gottesdienst. Ich hatte mal eine Bewerberin im alten Job, die hat im Satz 3 gesagt, im Fundraising liegt so eine Schönheit, hat sie gesagt. Und das habe ich nie vergessen. Das kann auch total schlecht sein und schlecht gemacht werden, aber so wie sie es meinte, war es genau richtig. Es ist etwas wie Lobpreis, wie wenn wir Musik machen oder wenn du deine Talente spielen lässt, wenn du Sport machst, wenn du Leute anführst, was auch immer, wenn du dienst. So ist Geben einfach eine Facette von Lobpreis und Anbetung. Und das Krasse daran ist eigentlich erst diese Explosion im Geist, die entsteht, wenn dieser Dank zu Gott aufsteigt. Dein eigenes Herz wird verändert und das Herz dessen, der gesegnet wurde, natürlich. Ich hoffe für dich, dass du das schon mal erlebt hast. Weil Geben macht echt glücklich. Und das ist hier ist ein Teil von Gottes Konzept. Es ist kein Feel-Good-Dings, jetzt Werbung oder sowas, sondern ich habe es wirklich erlebt. Und immer wenn ich was gebe, dann sage ich, ich lasse mich nicht von Dingen beherrschen, sondern ich möchte Gott einfach dienen. Gott ist mein König, nicht irgendwelche Sachen. Du darfst dich selber entscheiden, genau. Was in diesem ganzen Text ziemlich durchkommt und was mich sehr bewegt, ist die Sprache. Genau. Also Paulus an sich ist einfach schon ein spannender Rhetoriker, abgefahren. Es kommt für mich etwas raus wie so eine Art Ehrgeiz im Geben. Wie so eine Art fast schon Wettbewerbscharakter im großzügig sein. Spürst du das auch? Also das ist da, das kannst du nicht verleugnen. Und ja, das ist die Bibel. Ja? Es ist kein Marketingpapier. Ja? Und ich glaube, dass wir uns der Kraft der Großzügigkeit oft nicht bewusst sind. Weißt du, dass du die Chance hast, durch fokussierte Großzügigkeit die Welt zu verändern? Sehr gut, viele haben ja gesagt. Finde ich super. Ich meine wirklich nicht, dass du überall alles geben sollst, nur weil irgendjemand, auch nicht, weil ich dir das sage, überhaupt nicht, sondern deshalb das Wort Fokus, die Überschrift, passt super. Der Herr hat dich berufen, Salz zu sein, auch mit dem, was er dir anvertraut hat. Und es kann eine völlig andere Geschichte sein, als für die Person rechts oder links von dir. Es gibt eine Bewegung, die nennt sich Generosity Path, also der Pfad der Großzügigkeit, die auch den wunderbaren Kollegen, ja, der Typ, mit dem ich hier telefoniert habe, rotes Telefon, sehr inspiriert hat. Das war Teil seiner Geschichte. Deswegen erwähne ich das hier. Das ist so eine Bewegung der Großzügigkeit und die treffen sich in Hauskreisen tatsächlich und also unter der Woche treffen die sich und die quatschen nur über das Thema Großzügigkeit. Das ist ihr Hauskreisthema, sag ich mal. Und da sind natürlich sehr gut betuchte Leute dabei, aber auch einfach Leute wie du und ich. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht von dem Initiator dieser Bewegung. Ich lese es einfach vor. Unser Ehrgeiz ist unbestreitbar groß, sagt er. Was uns Hoffnung gibt, ist die Herzensveränderung, die wir im Leben der Menschen sehen, die an unserer Bewegung, der Reise der Großzügigkeit teilnehmen. Mit der richtigen Unterstützung, der Inspiration in der Gemeinschaft zu geben und der ständigen Führung durch den Heiligen Geist haben diese Menschen das Potenzial, ihre Gemeinden, ihr Land und die Welt zu verändern. Zitat Ende. Ich teile das voll. Ich glaube das. Ich habe über die Jahre Leute begleiten dürfen, die Hand in Hand mit mir in die Kultur der Großzügigkeit eingewachsen sind. Und ihr wisst gar nicht, wie viel Freude und Euphorie sich dabei freigesetzt hat. Das war nicht von dieser Welt, das ist vom Heiligen Geist. Und es ist etwas, was dir Freiheit und Friede bringt und dich immer näher zu Gott bringt, weil du ihn spiegelst. Ich glaube, dass wir ein bisschen raus müssen aus Scham, aus Angst, vielleicht aus Peinlichkeit auch, über das Thema zu reden oder was falsch zu machen und dass Gott eine neue Freiheit vorbereitet hat. Weil Paulus geht ja in die Vollen, hast du gerade gehört, und er nimmt auch diese Freiheit. Und ich glaube, wir können uns daran ein Beispiel nehmen. Es geht nicht um Beträge, sondern es geht darum, dass du deine eigene Box hast. Du hast eine andere Box als ich. Ja, da sind nochmal andere Sachen drin, vielleicht von dem mehr, von dem weniger oder was Spezifisches. Und es geht darum, dass du anfängst, das zu teilen. Und jetzt ist es so, dass ich glaube, und vielleicht denkst du das auch, dass wir noch nicht immer in diesen Prinzipien leben oder in dieser Freiheit, in dieser Offenbarung. Und es gilt für mich genauso wie für dich. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass wir oft falsche Dinge glauben. Dass wir bestimmte Gedankengänge haben, die einfach nicht göttlich sind und die so wie so Hemmnisse, wie so Mauern stehen zwischen uns und dem nächsten Schritt, der Segen für dich bereithält. Zum Beispiel ein Gedankengang, den ich sehr gut kenne. Vermutlich hat es noch nie irgendjemand nicht gedacht. Das Schloss Nummer 1. Was dein Herz und mein Herz manchmal verschließt, ist einfach dieser Gedanke, ich habe zu wenig. Zu wenig Samen. Das muss erstmal für mich reichen, bevor ich es teilen kann. Wir leben auch in so einer Welt, die dir das erzählt. Me-Time. Ja? Es geht viel um Geld, um Vorsorge, um Rente, ganz viel. Um Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Und ich glaube, dass ein gesunder Umgang mit Finanzen zwei Säulen hat, ja. Und zwar einmal diese Großzügigkeit und einmal auch eine gesunde Verwalterschaft. Eine richtig gewissenhafte, solide Haushalterschaft. Kann ich gerne nächstes Mal predigen, ja. Aber ich kenne noch ein, zwei Leute, die es besser können. Aber es geht, wie gesagt, um diesen Fokus, um Verantwortlichkeit. Dieses Haushalten soll dich nicht davon abhalten, auch großzügig zu sein. Und ich glaube, dass wir oft auf dieser Seite vom Pferd fallen und so denken, ich habe zu wenig. Ich muss erstmal irgendwie alles für mich behalten, bevor ich freigebig sein kann. Vielleicht hast du das Wort Erstling schon mal gehört. Das ist genau dieses Prinzip zu sagen, ich gucke erst, was Gott hat, wofür Gott mein Herz bewegen möchte. Und da folge ich dem auch und danach gucke ich, genau, dass ich die anderen Sachen auch noch bezahle. Weil Gott hat mehr als genug. Alles Gold ist mein, sagt der Herr. Weißt du das? Gott ist steinreich. Es gibt die Grenze für ihn. Und Geld ist ein Tauschmittel. Und der Herr will nicht dein Geld, der Herr will dein Herz. Er will einfach mit dir, mit dem Heiligen Geist gemeinsam unterwegs sein und Reich Gottes bauen, Familie bauen. Das bauen, was er in deinen Garten gestellt hat. Eine andere Sache, die uns oft wirklich hemmt, glaube ich, ist das Schloss Nummer 2, was sagt, ich bin nicht würdig. Ich darf gar nicht aussehen. Meine Vergangenheit ist zu krass. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe so viel Zielverfehlungen, so viel Sünde in meinem Leben, so viel Dreck. Ich traue mich gar nicht, mit Gott zu kooperieren. Er ist so heilig, ich bin so nicht heilig. Und ich bin nicht in der Lage dazu, ich bin zu fehlerhaft. Um zu sehen, bin zu weit weg von Gott. Scham und Verdammnis hindern uns ganz, ganz oft daran zu gestalten. Und gleichzeitig sind sie nur eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite steht Stolz. Ich glaube, dass wir uns manchmal zu wichtig nehmen, ja? Und dass wir einfach die Vergebung und die Freiheit Gottes annehmen dürfen, verstehen dürfen, wer er wirklich ist. Und Gott schaut nicht auf deine Vergangenheit, Gott schaut auf deine Zukunft. Er hat immer einen guten Plan mit dir, er hat Zukunft und Hoffnung für dich vorbereitet und er will mit dir kooperieren. Er will mit dir Reich Gottes bauen. Glaubst du das? Ein drittes, und es gibt noch so viel mehr, aber ich habe jetzt mal 3 mitgebracht. Ich mag die Zahl 3 so gerne. Ich bin nicht berufen. Ist ein ganz anderer Aspekt. Aber es kommt, glaube ich, auch oft davor, habe ich vorhin angeschnitten, mein Acker, meine grüne Fläche, sollte eigentlich eine andere sein. Beziehungsweise, dieser oder jener hat sowieso mehr, das sieht man schon, oft siehst du sowieso nicht, und sollen die doch machen. Die haben ja viel mehr als ich. Ich komme danach dran. Und dahinter steht eigentlich nur so ein Spirit von Vergleich oder Neid. Und das ist nichts Göttliches. Und dahinter steckt auch ein Verlassensein, ein Einsamsein. Ich glaube, dass wir oft denken, dass Gott nicht so nah ist, wie er uns wirklich ist. Und dass wir so ein Denken haben, dass wir uns allein, unfähig, selber vernachlässigt fühlen und deshalb nicht in diese Haltung kommen, ein Segen für andere zu sein. Es gibt noch ganz viele mehr Gedanken, die man da auflisten könnte. Keine Sorge, wir bleiben nicht dort stehen. Es geht hier um eine Haltung. Es geht darum, dass wir denken, wir müssen jetzt großzügig sein, um Gott zu gefallen und zufriedenzustellen. Und ich glaube, das ist nicht die Wahrheit. Ich glaube, dass dahinter ein gesetzliches Denken steht, was nicht auf Beziehung beruht. Wir müssen nicht etwas schaffen, um gut zu sein. Wir spüren bei dem Thema oft irgendwie so Religion, Enge, Gesetze, Regeln, vielleicht ein netteres Wort, Prinzipien. Und das ist nicht wirklich, was an uns resoniert und tatsächlich ein Wollen kreiert. Ich habe euch mal Hesekiel 11, Vers 19 mitgebracht. Ich mag den Vers generell und das ist auch super zum Thema. Ich will ihnen ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Super, super wichtig bei dem Thema. Bei so vielen Themen, aber auch hier. Es geht nicht darum, dass du irgendwas machst, weil irgendjemand es dir erzählt. Sondern es geht darum, dass du das Fleisch und das Herz steht für Beziehung, steht für Nähe zu Gott, steht für Liebe, steht für Arbeit mit dem Heiligen Geist und eine innere Freiheit. Es geht in Großzügigkeit nicht darum, was du tun musst, sondern wer du bist. Es geht darum, was Gott getan hat und zu wem er dich gemacht hat. Das bewegt mich sehr. Genau, wer hat Lust, die drei Schlösser aufzuschließen mit mir? Yippee! Wir gehen mal zum ersten. Ich habe euch drei Schlüssel mitgebracht. Und zwar glaube ich, dass ein Schlüssel zu einer Kultur der Großzügigkeit und zur Freiheit im Wesen Gottes liegt. Dass wir Gottes Wesen erkennen, spüren, erleben, wie er ist. Er ist gut, er ist würdig, er ist heilig, er ist großzügig. Und wenn du das erlebst in deinem Leben, diese Berührung mit Gott, dann sagst du, nimm alles. Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Sein Name hat Kraft. Jahwe Jireh, zum Beispiel, der Herr ist mein Versorger. 1. Mose 22, 13, 14. Szenenwechsel, gebe ich zu, wir schaffen das. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes, der zweite Teil von Vers 13. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. So dass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Wir breiten nicht die ganze Geschichte aus. Fakt ist, Gott hat Abraham aufgefordert, seinen Sohn zu opfern, auf den er so lange gewartet hat. Und Abraham hat gesagt, bricht mir das Herz, aber ich mach das. Wenn wir das aus heutiger Perspektive lesen, ist es komplett Wahnsinn. Also mir fehlen die Worte dafür, ja. Und Abraham geht auf den Berg, Abraham zückt das Messer. Und in dem Moment kommt ein Widder, kommt ein Opferlamm, kommt ein Sühneopfer. Und Gott sagt, tu dem Jungen nichts. Ich bin dein Versorger. Ich will dir nur eine Geschichte beibringen. Ich will der ganzen Menschheit eine Geschichte beibringen. Deine Versorgung ist heute kein Widder, sondern Jesus. Und diese Geschichte ist ein gewaltiger Liebesbeweis auf die Erlösungstat des Opferlammes am Kreuz. Gott hat sein Erstbestes, seinen einzigen Sohn gegeben, der Reichtum verlassen hat, der für dich arm wurde. Und in ihm, haben wir heute schon gesungen, sind alle Verheißungen Ja und Amen. Preis den Herrn. Gott ist gut. Das berührt mich. Ja, ich habe einen zweiten Schlüssel für euch. Kann ich zwar nicht aussprechen, aber ist ja egal. Ja, Zitkenu. Ja, vergib mir. Fragt Fabi, wie man das sagt. Alles wird gut. Was es bedeutet, weiß ich aber. Der Herr, deine und meine Gerechtigkeit. Wir kommen von diesem Ich bin nicht würdig in der Gerechtigkeit, die du nicht selber verdienen kannst. Jeremia 23, 5 bis 6. Siehe, es kommt, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also Jahwe, Z-Punkt. Ne? Diese Gerechtigkeit ist die Person Jesus. Es kommt nichts Neues mehr heute. Es geht nur um Jesus. Es geht immer nur um Jesus. Und das Einzige, was mich bewegt, was mich begeistert und was ich dir heute mitbringen kann. Jahwe schafft durch Recht. Jesus ist für sein Volk, für sein ganzes Reich die einzige legitime Quelle für dich der Gerechtigkeit. Er ist Gottes Sohn, der gerechte Spross aus der Wurzel Davids, der Löwe aus Juda, der Retter der Welt. Mach ihn zu deiner Gerechtigkeit und hör auf, diese Sandbox zu brechen. Ich glaube, wir sind oft so mit so einem Brecheisen, stehen wir daneben und machen alles kaputt. Unser ganzes Herz geht kaputt, weil wir einfach anfangen zu ackern, weil wir anfangen zu arbeiten, weil wir irgendwelche Dinge tun, die gut klingen oder die irgendjemand dir beigebracht hat. Aber lass dich berühren und lass dich in deinem Herzen befrieden mit Gott. Wenn du heute hier bist und Gott gar nicht kennst, dich ganz weit weg fühlst von Gott, Gott ist deine Gerechtigkeit. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Vorhang von oben nach unten zerrissen. Es gibt keine Trennung mehr von dir und Gott. Wenn du willst, der Ball liegt in deiner Hälfte. Ich bin nicht berufen. So, das kann ich sogar aussprechen. Immanuel. Jetzt wird es weihnachtlich. Ihr wisst, ich liebe Weihnachten. Seid ihr bereit? Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Krass ist, genau, Jesus kam auf die Welt, er ist Mensch geworden, aber wisst ihr, Gott ist jetzt nicht mehr nur mit dir. Wenn du möchtest, ist Gott sogar in dir. Durch den Heiligen Geist. Also näher geht's nicht, man kommt da nicht. Und ich glaube, wir dürfen immer auch, wenn es um das Thema Großzügigkeit geht, den Heiligen Geist anzapfen und sagen, ich bin nicht alleine. Was hast du heute für mich? Wie kann ich heute leuchten? Wie kann ich heute Liebe teilen? Ich glaube, das ist total befreiend. Das Ganze fasse ich zusammen in dem wichtigsten Vers der Bibel, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Ich glaube, ich habe euch ein ganz süßes Kreuz heute mitgebracht. Da hinten ist noch ein schöneres. Das Kreuz ist der Schlüssel zu deiner Herzensbox. Das Kreuz ist der Schlüssel zu der Box, wo alles drin ist. Glaube, Liebe, Eifer, alles, was du gehört hast. Wir können gerne mal die zweite Predigtfolie anwerfen. Und zwar geht es darum, was du mit dieser Botschaft jetzt tun kannst. Genau, Predigtfolie Nummer 2. Ich glaube, Schritt 1 ist, dass du alte Selbst- und alte Gottesbilder ablegen darfst. Das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Weil wenn du Dinge über dich selbst falsch denkst oder Dinge über Gott vielleicht auch Dinge erlebt hast, die dazu geführt haben, dann darfst du heute echte Freiheit erleben. Wenn ich über Gott, den Vater, falsche Dinge denke, denke ich auch über mich selbst nicht die richtigen Dinge. Das geht gar nicht, weil ich bin sein Geschöpf. Und ich glaube, dass wir Autorität haben. Ich glaube, dass du Autorität hast, Dinge und Lügen über deinem Leben zu brechen im Namen Jesus. Und dass du sagen kannst, vielleicht habe ich nicht alles richtig gemacht, das kann sein, aber ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich bin berufen zu gestalten. Für Gott heißt herrschen nicht Machtmissbrauch, für Gott heißt herrschen dienen, großzügig leben und Liebe zu teilen. Und dazu bist du berufen, weil du hast einen guten Gott. Dann dürfen wir das Werk vom Kreuz und seine Auferstehungskraft erleben. Es ist vollbracht. Ich glaube, dass wir die ganze Bibel durch diesen Vers lesen müssen, durch diese Brille des neuen Bundes, die dir sagt, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt, dass er den Ehrenplatz eingenommen hat und dass du mit ihm versetzt bist in himmlische Region und dass du einen Anspruch hast auf großzügige Segnungen. Das ist etwas, was wir uns auf der Zunge zergehen lassen müssen, weil ich nicht glaube, dass wir so leben. Tatsächlich. Und ich auch nicht. Ich brauche da Hilfe. Gott, offenbare mir, was du alles für mich vollbracht hast. Dass ich aufhöre zu betteln und zu arbeiten, sondern dass ich anfange zu danken und zu gestalten. Das ist der Spirit dahinter. Und dann, lasst dich verändern durch Gottes Geist. Ich habe euch nochmal 2. Korinther 8, 1 bis 2, das sind die ersten beiden Verse und ich bin gleich fertig, mitgebracht von dem Text. Da berichtet Paulus über die Mazedonier. 2. Korinther 8, 1 bis 2. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Ihr Lieben, worauf ich hinaus soll hier ist, er berichtet von der Gnade Gottes, die geschenkt worden ist. Die Mazedonier hatten nicht viel Geld, aber sie haben Gottes Geist erlebt. Und nun darum geht's, dass wir uns von Gottes Geist verändern lassen und dass du, das du dir gerne merken für den Rest deines Lebens, rote Telefonmomente kreierst. Was meine ich damit? Momente, an die sich andere Menschen ihr Leben lang erinnern. Okay? Und das Kreuz ist der Schlüssel, um letztendlich meine Herzenstür aufzuschließen. Guck, was da drin ist. Das ist meine Uhr, die ist Plastik. Genau, die sehe ich da rein. Was habe ich noch? Natürlich, Monopoly kennt ihr von mir schon. Finanzen ist auch etwas, was ich sehen kann. Ja, auf dem Acker. Jeder das, was Gott ihm gegeben hat. Und dann habe ich für dich heute ganz viele kleine rote Herzen mitgebracht. Das kann sein, das ist Ermutigung. Das kann sein, das ist Gebet. Das kann sein, das ist Trost, das ist Zuhören, das ist Zeit. Es kann so vieles sein. Wenn ich jetzt einen 3D-Drucker hätte, würde ich jetzt, während ich rede, würden hier so Blumen hochwachsen. Habe ich leider nicht mehr geschafft, tut mir leid. Aber letztendlich können wir so viel säen in diese grüne Fläche in deinem Herzensgarten und da wachsen wunderschöne Dinge daraus. Die Band darf voll gerne nach vorne kommen. Eine ganz kurze Geschichte teile ich noch, weil die mich bewegt. Das ist auch ein schönes Nicht-Geld-Beispiel. In unserer alten Wohnung, meine Frau und ich, wir sind Pflegeeltern und da muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Und in unserer alten Wohnung, da waren unsere Heizungen sehr, sehr scharfkantig. Und es hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, man darf hier keine Kinder aufnehmen, weil wenn die hinfallen und gegen die Heizung klatschen, da sind sie futsch, okay? Und wer weiß, also wer mich kennt, weiß, ich bin kein Handwerker. Dann kam mein lieber Freund Hannes an einem Wochenende mit seiner hochschwangeren Frau zu mir nach Hause und hat eine gesamte Heizungsverkleidung für mich gebaut. Was er nicht wusste, was ich nicht wusste, das war ein Samstag, am Montag kam der Anruf. Und dann haben wir ein Kind bekommen. Genau. Und das konnten wir nur aufnehmen, weil diese Heizungsverkleidung da dran war. Und wisst ihr, das ist auch ein gutes Beispiel, einmal für Zeit, für Encouragement, einmal für Liebe. Ja? Und du kannst deine eigenen Sachen sehen. Ich darf gerne schon ein bisschen klippern, das würde mich sehr freuen. Falsches Wort. Atmosphäre verbreiten. Ich kenne das selber, es tut mir leid. Früher hat man zu mir gesagt, kannst du noch ein bisschen Blech spielen. Genau, das war auch nicht viel besser. Wenn du Gott gar nicht kennst, wenn du vielleicht mit ihm noch gar nicht unterwegs bist, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast oder wenn du Gott schon mal gekannt hast und ihn auch eigentlich kennst, aber du bist irgendwie falsch abgebogen, das Leben ist passiert, dann darfst du heute dein Leben neu oder erstmalig Jesus geben. Ich rede von diesem Gott, der Nähe, Liebe, Erlösung, Gerechtigkeit, all das anbietet, um deine Herzenstür aufzuschließen. Wir haben heute das Kreuz, wir haben die Auferstehung gehört. Jesus hat alles weggenommen, was dich trennt von Gott. Und du darfst dich frei entscheiden, diesen großzügigen, heilenden Gott heute kennenzulernen und euch auch neu einzulassen. Ihr Lieben, ich glaube, dass man sich sogar beim Thema Geld bekehren kann. Weil ich glaube, so ist unser Gott. Und wir dürfen gleich diese Predigtfolie Nummer 2 beim Beten nochmal anwerfen, weil ich glaube, das hilft uns, die Gebetsanliegen anzuwenden. Du darfst nach vorne kommen gleich beim Beten, wenn dich eins dieser Punkte betrifft. Wenn du sagst, ich will mein Denken erneuern lassen vom Heiligen Geist. Ich will eine neue Offenbarung vom Kreuz, von der Auferstehung erleben. Ich möchte von Gott hören, wie ich rote Telefonmomente kreieren kann, wie ich in der nächsten Woche, im nächsten Monat Menschen segnen kann. Oder wenn du einfach eine Not hast, die dich bewegt, die dein Herz zerbricht, kannst du auch nach vorne kommen. Und wenn du dein Leben Jesus geben möchtest. Wenn du gerade das spürst, wenn du nicht mit Gott unterwegs bist und du spürst so ein ganz bisschen so ein Kribbeln, du spürst, irgendwas zieht dich, dann lass es nicht verstreichen. Ich zähle gleich bis 3 und wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, kannst du die Hand heben. Nicht für mich, sondern als Zeichen für Gott. Und dann kannst du gerne beim Beten nach vorne kommen und wir möchten dich kennenlernen. Das Ministry-Team kann sehr gerne nach vorne kommen. Würde mich sehr freuen. Lass uns die Augen schließen. Das ist ein Moment der Privatsphäre. Eins, er liebt dich so sehr. Zwei, er hat sein Leben für dich gegeben. Drei, wenn du dein Leben ihm geben willst, dann heb jetzt deine Hand. Danke. Ich danke, ich danke. Heute geben Menschen ihr Leben Jesus. Preis den Herrn. Komm gerne nach vorne, wir wollen für dich beten. Ich möchte auch noch ein Gebet sprechen und dann können wir gerne was singen und du darfst nach vorne kommen zum Beten. Danke, Jesus, du bist da. Du liebst uns. Du bist großzügig. Du bist die Großzügigkeit in Person. Herr, wir brauchen Veränderung. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deine Berührung. Wir brauchen mehr von dir. Offenbare uns den neuen Bund und alles, was du getan hast für uns am Kreuz. Nimm unser Herz, nimm unsere Ressourcen, nimm das, was du uns geschenkt hast. Es gehört sowieso dir und wir wollen es dir zurückgeben. Bewahre uns von einer Kultur von Leistung oder von Performance und führe uns hinein in eine Kultur der Großzügigkeit, die sich einfach spiegelt, Herr. Aus Freude, aus Kraft, aus Reinheit, Herr. Danke, dass du das Wollen und Vollbringen schenkst. Wir gehören dir. Segne dir besonders die Geschwister, die ihr Leben dir gegeben haben. Segne dich tief kennenlernen, Herr. Danke, Jesus, dass du uns heil machen willst, dass du auch alte Bilder erneuern möchtest. Vielleicht, wo wir bei dem Thema Großzügigkeit auch vernetzt wurden oder bedrängt wurden, dass du uns heilen möchtest. Danke, dass wir neu mit dir anfangen können. Im Namen Jesus. Amen.